Frischer Fisch und lecker Kirche, ein Podcast der Philippusgemeinde Köln-Radertal.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Frischer Fisch, lecker Kirche mit Klaus. Wir haben diese Folge zweigeteilt, weil wir ein sehr langes und sehr interessantes Gespräch hatten. Diese Folge wird etwas länger als die anderen Folgen. Wir haben nämlich jetzt noch 50 Minuten mit Klaus gesprochen. Die Folge fängt mit einem sehr interessanten Entweder-Oder an. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Wir haben jetzt erstmal eine Fragerunde mit ganz vielen schnellen Fragen. Wir spielen Entweder-Oder und du musst dich schnell entscheiden, darfst nicht lange überlegen. Ich frage Hund oder Katze und du sagst
Katze.
Genau, und Paul und ich werden uns abwechseln, genau, durch verschiedene Themen hindurch. Dreimal darfst du weiter sagen, wenn du dich gar nicht entscheiden kannst. Und ansonsten musst du die eine oder andere Entscheidung treffen. Und danach darfst du dich auch noch mal erklären. Oder wir haben bestimmt auch ein paar Rückfragen. Aber währenddessen rasen wir durch.
Ja, dann fange ich mal an. Schlummern oder aufstehen?
Aufstehen.
Teilen oder haben?
Teilen.
Ja oder vielleicht?
Vielleicht.
An oder aus?
An.
Alt oder neu?
Neu.
Weich oder hart?
Weich.
0221 oder 0202?
0221.
Sonne oder Schatten?
Sonne.
Party oder zu Hause bleiben?
Zu Hause bleiben.
Loriot oder Heinz Erhardt?
Heinz Erhardt.
Konzert oder Theater?
Konzert.
Lutherisch oder reformiert?
Lutherisch.
Orgel oder Flügel?
Flügel.
Großer Gott, wir loben dich oder My Lighthouse?
Großer Gott, wir loben dich.
Kein Gesang oder keine Predigt?
Keine Predigt.
Beerdigung oder Trauung?
Beerdigung.
Luther oder Bonhoeffer?
Bonhoeffer.
Traubensaft oder Wein?
Wein.
Ora oder Labora? Also beten oder arbeiten?
Labora.
Predigen oder Seelsorgegespräch?
Seelsorgegespräch.
Altes oder Neues Testament?
Ich soll schnell antworten.
Das ist gemein. Altes oder Neues Testament?
Ja, Neues Testament.
Hebräisch oder Griechisch?
Hebräisch.
Weihnachten oder Ostern?
Ostern.
Wasser wird Wein oder auf dem Wasser gehen?
Wie spricht jetzt so auf die Schnelle auf dem Wasser gehen an?
Vergangenheit oder Zukunft?
Zukunft.
Heute oder morgen?
Heute.
Lesen oder glotzen?
Lesen.
FC Bayern oder WSV?
WSV.
Bundesliga oder WM?
WM.
WM gucken oder boykottieren?
Zurzeit boykottieren.
Stadion oder Wohnzimmer?
Wohnzimmer.
Selber spielen oder zugucken?
Selber spielen.
Abwehr oder Sturm?
Abwehr, definitiv.
Müller oder Müller? Also Gerd Müller oder Thomas Müller?
Ja, da entscheide ich mich für Gerd Müller.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Elsass oder Ostfriesland?
Elsass.
Wandern oder Fahrradfahren?
Oh. Kann ich mich hier entscheiden, weiter.
E-Fahrrad oder Auto?
E-Fahrrad.
Strand oder Berge?
Berge.
Schwimmbad oder Sauna?
Wenn schon, dann Sauna.
Rhein oder Mosel?
Der Rhein.
Bier oder Wein?
Wein.
Weiß oder rot?
Weiß.
Riesling oder Chardonnay?
Riesling.
Pizza oder Pasta?
Pasta eher.
Kochen oder bekochen lassen?
Bekochen lassen.
Von Julia oder im Restaurant?
Julia.
Vegane Wurst oder keine Wurst?
Weiter.
Camembert oder Munsterkäse?
Munsterkäse.
Anbauen oder kaufen?
Anbauen.
Eigene Tomaten oder eigene Himbeeren?
Eigene Tomaten.
Du hast es geschafft.
Ich würde aber gerne noch was ergänzen.
Ja, erzähl.
Weil ich glaube, das kommt zu kurz. Ich predige auch gerne. So ist es nicht. Aber die Fragen, die da kamen, da würde ich doch den Schwerpunkt dann letztendlich, wenn ich mich entscheiden müsste, auf die andere Sache.
Genau, einmal war die Frage Predigt oder Gesang oder keine Predigt, kein Gesang.
Genau, da sage ich vielleicht was dazu.
Ja, gerne.
Mit dem Gesang. Ich glaube, dass Singen was ganz, ganz Wichtiges ist und auch was sehr Prägendes. Und dass es auch einem im Glauben her was ganz viel geben kann und viel Früchte tragen kann. Und deswegen halte ich für Singen für was total Wichtiges.
Du hast nur zweimal einen Weiter gebraucht. Ich war überrascht, dass du zum Beispiel bei Bonhoeffer oder Luther doch dich sehr schnell entschieden hast.
Kann ich auch was zu sagen?
Gerne.
Vor ein paar Jahren hätte ich klar definitiv gesagt Luther. Inzwischen ist es aber Bonhoeffer, weil ich da selber gemerkt habe, dass in meiner Theologie auch so eine gewisse Schräglage ist. Das hat was mit meinem Leben zu tun, diese Freiheit im Glauben, diese Annahme Gottes, ist aber für mich nicht etwas, womit ich mich meiner Verantwortung entziehen kann, sondern Glaube hat auch Konsequenzen für mein Leben, Verantwortung übernehmen. Und da denke ich an ein Buch von Bonhoeffer, Nachfolge. Und das hat mich sehr tief berührt, bewegt, als ich das jetzt vor kurzem im Gesprächskreis Bonhoeffer gelesen habe mit den Menschen und gemerkt, da ist auch eine gewisse Schräglage in deiner Theologie. Und das ist nicht nur Zuspruch Gottes, dass Gott immer nur sagt, hier Zusage und ich liebe dich, ich mag, das stimmt ja alles, sondern auch ein Anspruch auf mein Leben. Und dass auch dieser Anspruch, dass ich mich dem auch stelle. Mhm. Deswegen ist mir Bonhoeffer wichtig geworden. Und das ist vielleicht auch ein gewisser Schwachpunkt in der Theologie Martin Luthers. Das muss man eben auch ihn in seiner Zeit sehen und Verständnis haben, dass er darauf nicht unbedingt den Schwerpunkt gelegt hat.
Mhm. Also ist da Bonhoeffer für dich so eine Herausforderung in seiner Theologie?
Auf jeden Fall bin ich lange noch nicht mit fertig. Mhm. Und ich glaube, er selbst hat mal gesagt, Vorsicht, das ist ein gefährliches Buch. Das, wer sich darauf einlässt, das kann was auslösen, was man vielleicht gar nicht so gerne will. So ähnlich habe ich es erlebt. Und blicke inzwischen auch ein bisschen kritischer auf mein eigenes Leben, aber auch auf das der Kirche und auch mancher Theologie, die dort ist.
Genau, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen gehört, was du so liest. Wir haben uns aber beim Vorbereiten noch so ein bisschen die Frage gestellt, erstmal, was liest du so? Oder du hast auch gesagt, du liest lieber als Fernseh zu gucken zum Beispiel. Aber wenn du mal Fernseh guckst, was guckst du da so für Filme oder auch was für Serien schaust du gerne?
Ja, da muss ich leider im Großen passen, denn ich gucke nicht viel Fernsehen. Es sind die Nachrichten, die ich gucke, mal ab und zu ein Fußballspiel, wenn es auf den Öffentlichen übertragen wird. Kinofilme, die gelaufen sind oder einen guten Film, der im Fernsehen gelaufen ist, Mediathek, den schaue ich dann mir mal ab und zu mit Julia an. Das ist eine Zeitfrage. Ich gebe ehrlich zu, so viel Zeit bleibt mir privat gar nicht. Die verbringe ich gerne mit Julia, mit Essen. Es ist wirklich eine Leidenschaft von uns beiden und dann die Gartenarbeit. Und dann ist letztendlich noch ein bisschen Lesen, das ist in letzter Zeit viel zu kurz gekommen. Manchmal habe ich auch den Kopf so voll, dass gute Bücher, die sich bei mir stapeln, dass ich da gar nicht komme. Aber wenn ich Bücher lese, dann mag ich vor allen Dingen welche, die was mit Geschichte zu tun haben. So Geschichtswissen lese ich gerne was, dann dürfen es auch Romane sein, wenn sie so einen Hintergrund haben. Ja, also von daher ist das vor allen Dingen dran. Noch eine Sache zum Glotzen, Dokumentarfilme, die gucke ich mir manchmal auch gerne an, okay, wenn die Zeit da ist, aber es ist wenig.
Fällt dir ein, zwei Bücher ein, die auf diesem Stapel gerade liegen, wo du denkst, das müsste ich endlich bald mal lesen, aber ich komme nicht dazu?
Ja, hast du mich erwischt, wunden Punkt. Das ist schon so fern, dass ich da mir nicht großartig Gedanken mache. Ich muss gerade überlegen, ich habe jetzt vor kurzem etwas gelesen von Fontane. Das hat auch damit zu tun, dass mein verstorbener Vater großer Fontane-Fan war und einer, der mir nahe steht, der wusste das und hatte mir zum Geburtstag dann das Buch geschenkt. Aber da bin ich dann stecken geblieben, ne, bei der Hälfte des Buches. Es liegt seitdem rum. Ja, und das
kenne ich ja auch.
Ja,
kennst ja, du auch? Auf okay, jeden Fall. Ja, ja. Also,
aber da, ja, du hast einen wunden Punkt erwischt. Ich könnte es gerade, ich müsste darüber genauer nachdenken, welches Buch ich eigentlich mal gerne lesen wollte. Es sind eine Menge da und immer vor dem Urlaub schaue ich, was ich mitnehmen soll. Ja. Und ich gebe ehrlich zu, früher habe ich im Urlaub sehr viel gelesen, habe ich das oft nachgeholt. Es hat auch da leider ein bisschen nachgelassen, weil ich mich da viel bewege, Radfahren und Wandern. Also es kommt zu kurz, das Lesen. Aber wenn zwischen Glotzen und Lesen, dann definitiv lesen.
Okay. Du hast gesagt, du oder ihr beide habt die große Leidenschaft zu essen. Da müssen wir noch mal über dein zweites weiterreden. Vegane Wurst oder keine Wurst? Was war für dich die Schwierigkeit bei der Frage?
Ah, oh, was war für mich die Schwierigkeit? Wenn ich ehrlich bin, ist mir auf die Schnelle nicht eine Antwort eingefallen. Jetzt muss ich mal selber überlegen, ob mir jetzt eine Antwort einfällt. Vegane Wurst oder keine Wurst? Ich habe wahrscheinlich noch nicht viel Erfahrung mit veganer Wurst gemacht. Also ich auf der Freizeit, da fand ich das ganz okay, das Gehackte, aber ich habe es jetzt auch nicht großartig rausgeschmeckt. Mhm. Käse hast du mich definitiv noch nicht gewonnen.
Verstehe.
Wir sind, Julia und ich, Käseliebhaber, vor allem französischer Käse. Und also da, das hat mich nicht überzeugt. Also ich kann auf Wurst, auf Fleisch verzichten. Also jetzt gerade in der Jahreszeit Bärlauch, Rucola, da macht meine Frau gerne Pesto und solche Sachen, ne? Also und auch viel Salate. Also da, also keine Wurst, das geht schon. Ich kann aber letztendlich, ich müsste da mich wahrscheinlich mehr ausprobieren bei den veganischen Fleischsachen. Da habe ich bis jetzt noch wenig Erfahrung gesammelt.
Wann habt ihr das letzte Mal Salat im Supermarkt gekauft?
Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich gehe davon aus, dass es zwei Jahre her ist. Also wir sind da wirklich, in dem Punkte sind wir ja Selbstversorger. Also der Salat, der kommt ohne Ende und wir sind da hinterher. Und also daran merkt man auch, wir haben eine Liebe zum Garten und da ernähren wir uns, glaube ich, auch ziemlich gesund.
Das klingt gut. Liebe Grüße an der Stelle an Katrin Fuchs, die gerade oder vor ein paar Wochen Salat angepflanzt hat und jetzt ganz viel verschenken will, weil es viel zu viel war und so viele Pflanzen gewachsen sind.
Das Thema kenne ich. Das hatten wir im letzten Jahr. Da konnten wir uns vom Kopfsalat kaum retten. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Eigentlich lieben wir Vögel. Ich liebe es auch nach wie vor. Julia kann das auch gelassener als ich nehmen. Aber in letzter Zeit haben wir da sehr viele und die knabbern auch gerne den Salat weg. Und also das heißt, es hält sich gerade in Grenzen. Keine Sorge, wir haben genug Salat. Aber dieses Problem, dass man nicht weiß, wohin mit dem Salat, hatten wir letztes Jahr auch. Also Grüße an Katrin zurück.
Wo machen wir weiter? Wir haben viel jetzt über dein Glauben schon gehört, wie der sich verändert hat. Von es war ein Thema im Kindergottesdienst und viele Geschichten und deine starke Prägung deiner Mutter und dann auch nochmal so ein Schlüsselerlebnis für dich selbst, das nochmal persönlich, ja, den Glauben ernster zu nehmen oder ja, persönlicher. Und du hast auch schon mit Luther und Bonhoeffer so erzählt, so verschiedene Momente, einmal Befreiungsmoment im Studium und ja, ja, dann durch Bonhoeffer auch noch mal, ja, vielleicht blinde Flecke oder
richtig,
ja, Seiten, die unterbetont waren. Wie hat sich sonst so dein Glaube über die Jahre verändert oder was bedeutet dir aktuell der Glaube?
Also ich hoffe mal, dass ich geerdeter geworden bin, bodenständiger. Das ist, dieser Eindruck wird meines Erachtens bestätigt, wenn ich auf meine alten Predigten zurückschaue. Ich sammle die und wenn ich dann gucke, wie ich vor 10 Jahren gepredigt habe, dann bin ich doch manchmal erschrocken, was ich der Gemeinde zugemutet habe, wie theologisch das Ganze oft ist. Ich versuche doch inzwischen alltäglicher und pragmatischer zu predigen und den Glauben auch zu leben. Ich hoffe, das gelingt mir, ohne, sage ich mal, so eine christliche Substanz zu verlieren. Das ist mir schon wichtig und damit komme ich zu dem, also da glaube ich, da ist so ein Prozess, hat da stattgefunden über all die Jahre, dass ich da irgendwie volksnäher geworden bin. Und was gibt mir der Glaube? Ja?
Ja, ich glaube, ich bin in der Phase, von der du erzählt hast, nach dem Studium auch noch nicht raus. Im Studium ist man so jeden Tag gefühlt damit beschäftigt, sich über Gott und die Welt und die größten Fragen Gedanken zu machen. Und wie vereint man jetzt die größten Themen miteinander und Jesus, Mensch, Gott und also alles Mögliche, Schöpfung und Himmel und das merke ich auch von den ganz großen Fragen, die auch ja vielleicht wichtig sind, die aber so runterzubrechen, dass das nicht nur Gedankenexperimente sind und so Spiele im Kopf, sondern alltäglich für mich, aber dann auch verständlich für andere, greifbar. Von daher kann ich das gut nachvollziehen und kann da, glaube ich, auch von dir noch viel lernen.
Wobei ich sagen würde, in deinen Predigten bist du so nah an den Menschen dran. Also gerade bei den jungen Menschen und der mittleren Generation. Also das merke ich selber als Pfarrer, dass das für mich eine große Bereicherung ist, auch da zu lernen. Was ich tatsächlich merke, ist, dass du manchmal viele Gedanken hast. Und ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt. Mein Kopf ist manchmal auch voll, weil ich alles Mögliche im Beruf zu bewältigen habe. Und dann merke ich, reicht mir oft ein guter Gedanke, den ich dann mitnehme. Und das andere ist mir dann too much, weil ich einfach zu voll bin. Und andere sind aufnahmefähiger. Ich kann nur für mich selbst sagen, von den vielen Gedanken versuche ich inzwischen runterzukommen und weniger. Und dann komme ich jetzt auf die Frage, die du sagst, mit dem Glauben, was hat sich da geändert? Ich würde sagen, es hat sich was vertieft. Ich versuche es in einfachen Worten zu sagen. Ein Glaube, der mir wirklich Halt gibt, zu Hause, Geborgenheit, Kraft, auch Freude und Hoffnung. Es ist für mich eine ganz große Stärke des Glaubens an Christus. Und das ist eigentlich, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, geblieben, gewachsen. Und ich glaube, ich bin nicht mehr so der Theologisierer, vermute ich.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass ich dein Glaube auch immer weiter gefestigt hat. Ich kenne es öfter bei mir, wenn ich jetzt so an die Kinder- und Jugendarbeit denke, wenn ich Andachten schreibe, dass ich öfter mal so den Gedanken habe, ich glaube gerade nicht so, wie ich es eigentlich wollen würde und mein Glaube ist vielleicht gerade nicht so stark und kann ich jetzt überhaupt diesen Gedanken, den ich da aufschreibe, so weiterbringen, also zu erzählen, Gott ist groß und hilft dir immer, aber so denke ich gerade vielleicht gar nicht. Ist es überhaupt möglich, das weiterzubringen oder ist es, kann ich das überhaupt machen oder bin ich dann jetzt gerade nicht in der richtigen Situation oder in der richtigen Verfassung, das zu tun? Und gerade als Pfarrer hat man ja eher so die Pflicht, dann sonntags die Predigt zu halten. Und wenn man dann mal nicht so glaubt, ob das, also wie macht man das dann in der Situation?
Sehr gute Frage. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil bevor Missverständnisse aufkommen, also ich könnte nicht von mir sagen, dass ich immer super fest im Glauben stehe und auch immer super gut drauf bin und es rund im Leben läuft. Nein, das ist es nicht. Es gibt Krisenmomente, es gibt Herausforderungen, es gibt auch Zweifel, die kenne ich. Also Luther nennt das Anfechtung oder auch Gedanken. Was ist, wenn du das Ganze einbildest, Gott es nicht gibt? All diese Momente, wo plötzlich der Glaube mir so fern ist, gibt es. Ich glaube, das gehört zum Glauben dazu. Glaube ist nicht etwas, was ich in der Tasche trage und sage, hier, da hast es. Ich kann es auch nicht logisch angehen, kann ich nur für mich sagen, sondern in dieser Spannung lebe ich, dass ich auf der einen Seite merke manchmal, boah, der Glaube ist mir jetzt so weit weg und ich spüre davon so wenig und es kommt der Zweifel hoch und auf der anderen Seite, ja, boah, wie gut, dass ich das habe, dass ich mich da reinfallen lassen kann. Übrigens Momente, die ich in den Seniorenzentren in Bonn, Bad Godesberg sehr oft erlebt habe, wenn es aufs Sterben zuging, und ich auf christliche Lieder, Gebetstexte, die vertraut waren, zurückgreifen konnte, weil mir selbst die Worte fehlten, weil ich selbst nichts mehr großartig zu sagen hatte. Also diese Spannung, Zweifel und dieses dann plötzlich aber auch wieder, ja, so diese Gewissheit zu spüren, das, glaube ich, macht den christlichen Glauben aus. Also es ist etwas, wie ich es bis jetzt immer so erfahren habe. Das ist das eine. Und so, jetzt komme ich zu deiner Frage, möchte ich eigentlich auch als Prediger an die Gemeinde herantreten. Da möchte ich ihr nichts vormachen. Und ich glaube, es ist auch erlaubt, in der Predigt von seiner Verfassung zu erzählen. Oder zumindest, dass die Menschen spüren, der macht mir jetzt nicht einen vor und macht einen auf Animateur, nur damit die Gemeinde gut im Glauben drauf ist. Das kann es nicht sein. Im Gegenteil, ich glaube, das spricht sogar eine Gemeinde oder wenn man jetzt Andachten in Kreisegruppen hat, unheimlich an, der ist ehrlich, das kenne ich auch, ich weiß um so etwas. Das kann sehr ansprechend, bewegend sein, vielleicht viel mehr auslösen, als wenn ich jetzt, ja, wie gesagt, einen auf Animateur mache.
Okay, vielen Dank für die Antwort. Studierst du jetzt doch Theologie? Weiß ich doch nicht. Was ist eigentlich die Aufgabe der Kirche?
Ja, das ist, oh, das, jetzt muss ich gucken, dass ich
eine
das.
Eine kleine Frage.
Eine kleine Frage, hoffentlich keine große Antwort. Ja, die Aufgabe der Kirche würde ich schon sagen, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen, die frohe Botschaft, die einen befreit, aufrichtet, tröstet, Gemeinschaft, Gemeinschaft gibt und Menschen von den Dingen, die sie belastet, auch losspricht. Also da denke ich schon an Themen wie Sünde, Vergebung, Beziehung zu Gott bekommen und das dann auch zu leben. Mhm. Ne? Und ja, das ist jetzt allgemein Reich Gottes. Jetzt habe ich doch wieder eine größere Antwort gegeben, um es einfach zu sagen, das Evangelium Jesu Christi in Wort und Tat den Menschen vorzuleben und sie dazu einzuladen.
Würdest du sagen, die Aufgabe verändert sich oder verändert sich nur die Art und Weise, wie man das in Form bringt?
Ich glaube, die Aufgabe verändert sich nicht. Mhm. Ich glaube, es sind die Art und Weise, die Strukturen der Kirche. Also da gibt es sicherlich Dinge, wo ich denke, da wird in unserer Kirche, ich denke jetzt speziell in die Landeskirche, Evangelische Kirche im Rheinland, überhaupt an die Landeskirche sich in den nächsten Jahren vieles dramatisch verändern an Strukturen. Mhm. Aber die Aufgabe bleibt meistens die gleiche. Wirklich, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen, sich den Menschen zuzuwenden, Interesse für sie zu haben und sie versuchen zu erreichen und Gemeinschaft mit ihnen im Glauben an Jesus Christus zu leben.
Hättest du vielleicht schon eine Vorstellung, wie Kirche in 10 bis 20 Jahren aussehen könnte?
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Paul, ich habe darauf bis jetzt keine Antwort. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin inzwischen skeptisch gegenüber zu vielen Zukunftsprogrammen, die gemacht wird. Also so ein Stichwort Zukunft gestalten. Da bin ich skeptisch, weil ich glaube, ich kann nicht einfach Zukunft gestalten. Die ist nicht machbar. die liegt nicht in meinen Händen. Im Hier und Jetzt, ja, und dass ich auch Ziele mir stecke, ist auch okay. Aber ich sollte das in der Bescheidenheit tun, mir klar machen, es liegt letztendlich in meinen Händen. Von daher fällt es mir schwer, wirklich diese Frage zu beantworten. Ich glaube, um es jetzt ein bisschen konkreter zu machen, Thema Kirchensteuer, Mitgliedschaft, das wird wahrscheinlich so in Zukunft nicht laufen. Und auch dieses sehr parochiale Denken. Also, dass man sagt hier, das ist mein Gemeindebezirk und darüber läuft nichts. Da werden sicherlich Veränderungen passieren. Und das sehe ich nicht nur als ein Nachteil, sondern auch als ein Vorteil. Was aber ich klar sagen würde, Kirche der Zukunft, kann nicht sein, dass man Sachen einfach nur zusammenlegt und versucht, die Strukturen so zu erhalten und letztendlich dann von den Menschen vor Ort sich immer mehr entfernt. Mhm. Das, glaube ich, entspricht nicht dem Evangelium Jesu Christi. Und so wie ich die Geschichten von Jesus sehe, wo er mit Leuten auf der Straße Gespräche geführt hat, Tischgemeinschaften, da ist so viel passiert. Ich glaube, das ist was ganz Wesentliches, was Kirche der Zukunft auch für 10 Jahre haben sollte. Und wo auch ich denke, dass in diese Richtung geht schon meine Vorstellung.
Mhm. Okay. Ja, also dieses Thema ist für mich tatsächlich relativ neu. Ich hatte vor meinem FSJ noch gar nicht das so auf dem Schirm, dass da höchstwahrscheinlich in naher Zukunft so ein Wandel kommen wird. Das ist jetzt erst in meinem FSJ so an mich rangetreten und ich muss sagen, es hat mich ein bisschen beängstigt. Also es hat mir, also man hat ja mit seiner Gemeinde schon so einen Ort der Heimat, würde ich sagen. Man kennt viele Leute, hat viel einen Zufluchtsort und hatte dann in meinem Gedanken so, wenn es das nicht mehr gibt und alles so zusammengetan wird, dass es dann sich entfernt, aber fand jetzt, dass du gesagt hast, dass du denkst oder auch hoffst, dass dieses Entfernen nicht kommt, vielleicht auch was Erleichterndes dann doch in dem Gedanken.
Kann ich nur zustimmen, Paul? Ich will es auch nochmal deutlich machen, dass es vielleicht gut ist, wenn man es auch nicht genau weiß, was in der Zukunft kommt. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, war noch ein völlig anderes Gemeindebild und Pfarrbild. Und ich hatte auch das, wie ich es von meinem Heimatpfarrer, Gemeindepfarrer vor Ort, mit diesen ganzen klassischen Strukturen, was sich dann in all den Jahren, gerade in dem letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, verändert hat und auch noch kommen wird, wenn ich das gewusst hätte damals. Ich weiß nicht, ob ich Theologie studiert hätte und diesen Beruf gewählt hätte. Ist vielleicht auch ganz gut, dass man nicht alles weiß. So im Nachhinein würde ich sagen, oh Gott, hat immer eine Lösung gefunden oder irgendwie ist es weitergegangen. Ne? Also, dass ich da schon dankbar drauf zurückgucken kann und versuche, das auch zu beherzigen für das, was jetzt kommt. Mir nicht zu viele Ängste und Sorgen zu machen. Das kann ich nur sagen, ich bin ein Mensch, der sehr auf Sicherheit setzt und Sicherheitsmensch, möchte gerne Absicherung haben und da sind Ängste und Sorgen sicherlich eine große Rolle, aber das macht mir klar, hey, es liegt nicht alles in deinen Händen, ist auch gut so.
Letztes Jahr war ich in einem Gottesdienst, noch mit manchen auch aus hier aus der Gemeinde, der war in der am Friesenplatz in der Christuskirche und das war ein Gottesdienst im Rahmen vom CSD auch, und zwar ein queerer Gottesdienst. Es war ganz klar, es sind alle Menschen eingeladen in unsere Kirche, die schwul, lesbisch, bisexuell und ja, vielleicht auch sich nicht als ja, nicht binär definieren. Der Gottesdienst war ganz gut, also ich glaube, ich war nicht ganz die Zielgruppe vom Alter und war jetzt nicht zu 100% ansprechend für mich, aber es war ganz toll zu sehen, hier sind ja ganz viele Menschen, auch junge Menschen, mit Regenbogenfahne im Gesicht oder so. Im Gottesdienst selbst haben wir uns auch mit Glitzer bemalt. Das hat mich bewegt, dass ganz klar war, ihr seid hier willkommen. Und gab am Anfang bei der Begrüßung auch so den Hinweis, falls ihr bei irgendeinem Moment das Gefühl habt, das ist jetzt hier zu erdrückend oder ihr fühlt euch unwohl, dann fühlt euch auch frei, rauszugehen, nehmt euch die Zeit. Und ja, dieses Feingefühl und diese ganz klare Betonung, ihr seid hier richtig und ihr dürft hier sein. Und vielleicht habt ihr auch in der Vergangenheit nicht die besten Erfahrungen mit Kirche oder Gott gemacht, aber hier dürft ihr sein und wir sagen euch nicht, ihr müsst euer Leben so oder so verändern. Das fand ich ganz toll. Und wir haben eine Frage bekommen, die würde ich dir einfach so mal stellen. Glaubst du, dass sich die Kirche bei solchen Menschen, nicht heterosexuellen Menschen, nicht binären Transpersonen, entschuldigen sollte, entschuldigen könnte?
Vielleicht fange ich da auch erstmal bei mir selbst wieder an, aber dann antworte ich natürlich auf die Frage. Ich selber habe da auch einen Prozess durchgemacht. Ich gebe ehrlich zu, dass ich vor einigen Jahren das Thema noch ganz anders gesehen habe. Das hat auch mit einem bestimmten Bibelverständnis zu tun. Mit bestimmten konservativen Werten, die ich damit auch verbunden habe. Es hat sich geändert letztendlich, nachdem ich Menschen kennengelernt habe, die schwul sind, die auch Freunde von mir sind. War damals übrigens ein spannendes Thema, als ich als Single hier hinkam und das sagte, da können ja bestimmte Vorstellungen auch und so ist es eben. Und durch das Kennenlernen hat sich bei mir was geändert. Dass ich einfach merkte, dass ich die Menschen besser verstehen konnte. Und mir eigentlich auch klar wurde, jetzt werde ich theologisch-geistlich von der Botschaft Jesu her, entspricht das dem eigentlich auch. Dass, wir haben ja auch uns als Slogan hier in der Gemeinde gesagt, jeder ist anders, aber jeder ist von Jesus Christus geliebt, herzlich willkommen. Und ich finde, dann sollten wir versuchen, das auch zu leben. Natürlich sollten wir auch stehen lassen, wenn Menschen aufgrund eines Bibelverständnisses anders sehen. Das, denke ich mir, ist auch wichtig. Aber ich finde, wir sollten uns da als Kirche wirklich auf den Weg machen, Menschen, egal welcher Couleur, anzunehmen. Ich glaube, es steht mir auch selber gar nicht zu, weil einfach die Botschaft Jesu dafür steht. Sie ist zutiefst menschlich und willkommen und jeder hat da seinen Platz. Und von daher, um auf deine Frage zurückzukommen. Jetzt stell mir noch mal die Frage, ich merke, damit ich konkret darauf antworte.
Ja, sollte die Kirche sich entschuldigen?
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, wo sie Menschen ausgeschlossen hat, Menschen nicht zu dem stehen dürfen, was sie sind. Ich finde das ein super spannendes Thema, weil das ja sehr komplex ist. Ich gebe ehrlich zu, auf alles habe ich noch keine richtige Antwort. Aber ich bin da inzwischen sehr vorsichtig geworden und würde sagen, es ist ganz wichtig, A, stehen lassen zu können und B, den Menschen ihren Platz zu geben und bist herzlich willkommen, so wie du bist.
Es gibt einen ganz tollen Podcast von meinem ehemaligen Dozenten Thorsten Dietz bei Worthaus. Es kam jetzt Anfang Mai auch raus und erzählt die Geschichte von der evangelischen Kirche Deutschlands mit dem Thema Homosexualität und beschreibt so die Entwicklung, wie hat zum Beispiel Karl Barth damals am Anfang von seinem Leben darüber geschrieben und dann auch am Ende von seinem Leben auch anders und ja, wie hat sich das mit den Jahren entwickelt, weil auch die Gesellschaft ja ganz klar keine ja, offene, tolerante Position hatte, sondern auch ganz klar dagegen. Und er beschreibt dann, dass die Kirche oder die evangelische Kirche, wie der Umgang sich gewandelt hat und so ein Prozess von Umdenken stattgefunden hat. Teilweise ja, den gesellschaftlichen Entwicklungen weit hinterher. Manchmal ging es auch, also nicht schneller als die gesellschaftlichen Entwicklungen, aber mal kam man schneller hinterher und mal hat es länger gedauert. Und das einmal so eine Empfehlung, kann ich ja sehr ans Herz legen, sich das mal anzuhören. Und das fand ich auch spannend und kenne es auch von mir selbst. So der Prozess vom Umdenken und wie ja einfach Begegnung mit Menschen alles ändert, wenn man nicht nur Gedankenspiele macht und nicht nur versucht, aus der Bibel her ein Verständnis zu gewinnen, sondern eben auch ja, echte Personen vor sich hat und zuhört.
Ja. Eine Frage, die uns auch gestern noch mal so ein bisschen aufgekommen ist bei der Vorbereitung, ist das toleranter werden der Kirche vielleicht auch. Denkst du, Kirche ist in der Sache schon toleranter geworden und dann auch in der Frage, ist es Wirklichkeit, also ist Kirche wirklich toleranter geworden oder ist es mehr eine Fassade, um vielleicht gut wegzukommen?
Spannendes Thema. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht beurteilend verurteilend werde gegenüber Kirche. Also ich glaube, dass wir tatsächlich inhaltlich, gerade bei dem Thema, toleranter geworden sind, da wirklich Veränderungen passieren. Aber ich glaube, dass in vielen Bereichen der Kirche tatsächlich wir noch immer mit sehr viel Scheuklappen durchgehen und das darf nicht sein und das darf nicht sein und das dürft ihr auch nicht ausprobieren. Also sehr, sehr viele Sachen, wo ich denke, da sind wir ganz stark in unseren Strukturen noch immer drin und verändern uns nur schwer. Ich bringe noch eine Sache, die mir aber auch wichtig ist. Ich möchte Toleranz nicht verwechselt haben, also für mich selbst kann ich das nur sagen, mit einer Anspruchslosigkeit. Mhm. Also ihr könnt machen, was ihr wollt, also alles ist gut. Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, und da bin ich wieder bei Bonhoeffer, Ansprüchen leben. Es gibt bestimmte Werte, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind und die auch mit Verantwortung zu tun haben. Also wo ich merke, da sollte ich es mir selbst als Christenmensch auch nicht zu leicht machen. Ich denke jetzt gar nicht an andere. Ich denke gar nicht an dieses Thema, was wir gerade hatten, sondern dass Kirche manchmal auch sowas Vereinnahmendes hat, so es ist alles gut und wo ich sagen würde, nee, das ist es nicht. Und dann sollte man es auch beim Namen nennen. Und das können ganz andere Dinge sein als die, die vor Jahrzehnten noch sehr hoch im Kurs sind. Aber ich würde schon sagen, wir haben als Kirche auch ethische Werte, für die wir einstehen. Und da gibt es alle möglichen Themen, Thema Umwelt, Klimaveränderung, jetzt Krieg in der Ukraine, Flüchtlinge, ja, auch Themen des Miteinanders und Füreinanders. Ne? Ja, das spielt eine große Rolle. Und da würde ich sagen, das sollte man nicht verwechseln.
Du hast jetzt schon Ukraine angesprochen. Das war auch ein Thema, was wir uns vorher aufgeschrieben haben. An dem Tag, als Russland die Ukraine angegriffen hat, was ja kurz vor Karneval war oder ich glaube Weiberfastnacht war das, da warst du ja schnell mit den anderen Kirchen, auch evangelisch-katholisch, im Gespräch. Und ihr habt schnell ein Friedensgebet organisiert. Das war dann an dem Abend hier bei uns in der Kirche. ich weiß noch, bei mir selbst, ich hatte total das Bedürfnis, zu diesem Friedensgebet zu gehen und mit anderen Menschen zusammen zu sein, dem Unverständnis Raum zu geben. Da jetzt auch nicht, also ich war dankbar, das nicht durchführen zu müssen, aber so durch Gebete und Lieder irgendwie da eine Form zu haben, damit umzugehen. Dann an dem Sonntag hatten wir einen Welcome-Gottesdienst, der eigentlich ganz, ja, karnevalistisch fröhlich geplant war, den wir dann noch ein bisschen umgeplant haben. Ich glaube, wir haben das da ganz gut hinbekommen, so ein Spagat aus nicht geschmacklos werden und fröhlich feiern und singen, während Krieg herrscht, sondern dem auch Raum zu geben und so eine bisschen ruhigere, aber trotzdem Lebensfreude auch trotzdem gegenzuhalten. Und die Friedensgebete laufen weiter seit jetzt, ja, fast 3 Monaten. Ich war, passt terminlich auch nicht bei mir tatsächlich jetzt, weil es an einem anderen Tag ist. Aber ich glaube, haben wir auch schon mal drüber geredet, an sich ist die Teilnahme ein bisschen zurückgegangen. Da ganz am Anfang, das war, glaube ich, ganz akut und ganz viele Menschen waren da. Und ich habe mich gefragt, erwarte da jetzt auch von dir keine Lösung sozusagen, aber ich habe mich gefragt, wie schaffen wir das, da dran zu bleiben und irgendwie nachhaltig uns für Frieden, für die Ukraine, aber auch insgesamt, ist ja immer in der Welt irgendwo Konflikte, Kriege, und ich frage mich das, wie wir oder auch wie ich persönlich das schaffe, dass man da nicht abstumpft. Einerseits sich nicht überfordert, aber auch weiter dran bleibt. Weiß nicht, ob ihr beide irgendwie Ideen dazu habt oder das auch kennt.
Ah, das ist wirklich schwierig. Also was ist jetzt wirklich gut beschrieben, erklärt, ist auch mein Eindruck. Es hat eben sehr stark angefangen und dann eben stark nachgelassen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir schnell abstumpfen oder uns an was gewöhnen. Ich glaube, wichtig ist, und da sollte man es jetzt auch, wenn es klein ist, nicht klein reden, denn man setzt immerhin ein Zeichen. Man macht es bewusst. Und schon allein das Bewusstmachen, dass sowas läuft überhaupt, an Friedensgebeten oder irgendwelche anderen Dinge, die uns daran erinnern, oder Aktionen, halte ich für wichtig. Also da würde ich schon mal dran festhalten. Und das andere ist, wie kann man das noch bewusster, beziehungsweise das wirklich... Ich glaube, ein Zugang ist vielleicht auch zu diesem Thema, dass wir versuchen, die Gemeinschaft in Christus zu leben. Das machen wir ja als Gemeinde. Das macht auch die, wir haben ja auch Gastgemeinden, die haben Mitgemeinden, das macht auch die persisch-christliche Gemeinde. Ich war doch erstaunt, als dann die Flüchtlinge kamen und wir diese Aktion hatten. Auch wenn da sicherlich was nachgelassen hat. Aber wie plötzlich die Gemeinden zusammengekommen sind und plötzlich man was zusammen gemacht hat. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass man selber eine Gemeinschaft erlebt. Also diesen familiären Charakter der Gemeinde und dieses Gemeinschaftliche. Ich glaube, das spielt schon eine große Rolle, anstatt es nur aufzusetzen. Wenn ich es nur aufsetze, dann wird es schwierig. Vielleicht das als ein Ansatz, wie man das Ganze angeht. Also sprich von diesem Gemeinschaftsaspekt der Kirchen. Wenn man das lebt, dass man da vielleicht dann auch wieder bewusster dieser Thematik sich zuwendet, anstatt es nur so aufzusetzen. Ich wiederhole mich.
Es überfordert auch weniger, wenn man das nicht immer nur für sich als einzelne Person denkt, sondern mit anderen zusammen. Würde, weil man natürlich auch gemeinsam mehr Einfluss hat.
Ja.
Du hast ja schon beschrieben, als ja, mehrere Autos und Familien kamen, da gab es ganz viele helfende Hände auf einmal.
Dann ging es. Dann ging es. Das war für mich schon in dem Moment ein Aha-Erlebnis. Aber wir sind ganz schnell natürlich, gebe ich auch ehrlich zu, wieder zurück in unserem normalen Alltag und machen unser Ding. Ja.
Andererseits gibt es auch professionelle städtische Strukturen, die gewachsen sind, die natürlich auch in vielem besser sind, als wir das aus dem Nichts organisieren könnten, aber
das würde ich jetzt sagen, ist auch eine wichtige Sache, dass man als Gemeinde nicht nur für sich bleibt, sondern sich öffnet und guckt, wo gibt es Möglichkeiten, Hilfestellungen. Ich merke, dass jetzt auch vereinzelt Gemeindeglieder an bestimmten Aktionen, Veranstaltungen teilnehmen und da mitbekommen, ah, es gibt ja nicht nur meine Gemeinde, sondern da gibt es noch die Möglichkeit, da kannst du fragen, da gibt es Menschen, die ukrainisch die Sprache können und helfen können. Das sind alles so Dinge, wo ich denke, die gehen in diese Richtung, ja.
Wir haben jetzt ganz viele Themen angepackt. Durch viele auch, ja, bei vielen könnte man nochmal neu ansetzen, nochmal bestimmt eine Stunde füllen. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein sehr interessantes Gespräch. War richtig schön und spannend, dir auch zuzuhören. Und schön, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Und außer du hast jetzt noch ein Thema, was du unbedingt noch mal anreißen möchtest, können wir hier auch, glaube ich, erstmal einen Punkt setzen.
Ja, ich gehe noch mal auf eine Sache ein.
Gerne.
Das Thema eben, ich sage mal, Menschen verschiedener Couleur, ich nenne es jetzt mal so, oder in ihrer Vielfalt. Ich gebe ehrlich zu, ich bin mit diesem Thema noch nicht fertig. Ich bin da auf dem Weg und merke, dass es viel vielfältiger und komplexer, als ich es früher gedacht habe. Und das ist bei mehreren Themen auch so. Und ich finde, das darf auch so sein. Man ist da in dem Moment auch mit dem Glauben auf dem Weg. Mhm. Und das ist, das finde ich auch gut und das finde ich auch richtig so.
Das Lernen geht immer weiter.
Es geht immer weiter. Es ist ein Prozess. Und ich kann nur sagen, wenn ich so darauf zurückschaue, insgesamt auch eine große Dankbarkeit in diesem ganzen Prozess. Und da würde ich schon sagen, da hat Gott auch vieles bewirkt.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Hm? Falls ihr, die ihr zuhört, jetzt noch auf alle möglichen Themen, die wir angerissen haben, Rückfragen habt oder Rückmeldungen, dann freuen wir uns natürlich. Ich denke, für dich ist auch okay, dich anzusprechen nach dem Gottesdienst oder wo auch immer man uns so antrifft.
Das darf man gerne. Natürlich.
Und in diesem Sinne, bleibt frisch
und lecker.
Und nochmals danke.
Ja, danke dir.
Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Danke.